Ich will nicht komisch aussehen vorne mit meiner Winterjacke an. Aber mir ist kalt und in der letzten Stunde habe ich Schüttelfrost erlebt hier vorne und möchte einfach um Verständnis bitten, wenn wir diese Stunde zu Ende machen, uns heute Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr nicht treffen. Ich gehe nach Hause und lege mich flach, sodass ich fit sein kann für den Rest der Woche. Ich bitte, dass wir 5. Mose, Kapitel 18, Entschuldigung, 2. Mose, Kapitel 18 aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 18. Die Verse 13 bis 27, darf ich jemanden bitten, diesen Text vorzulesen? 13 bis 27. Wir haben einige Beispiele von Teamarbeit, auch in beiden Testamenten. Und hier ist eins im Alten Testament. 13 bis 27. Kann jemand bitte vorlesen?
Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk Recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber dein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn da mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk geht um dich her von morgen bis zum Abend? Mose antwortete ihm: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzung Gottes und seine Weisung. Dein Schwiegervater sprach zu ihm: Es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde dazu, auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist zu schwer. Du kannst es allein nicht ausrichten. Aber gehorche meiner Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und tu ihnen die Satzung und Weisungen kund, dass du sie lehrest, den Weg, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk und Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, verhaftet sind und den ungerechten Gewinn feind. Die sind als Oberste über 1000, über 100, über 50, über 10, dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir es leichter und lass ihn mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet, und das ganze Volk kann mit Frieden an seinen Ort kommen. Mose gehorchte dem Wort meines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte, und er wählte redliche Leute aus ganz Israel und machte sie zu Häupter über das Volk, zu Obersten über 1000, über 100, über 50 und über 10. Dass sie das Volk alle Zeit richteten, die schweren Sachen vor Mose brächten und die kleineren Sachen selber richteten. Mose ließ sein Schwiegervater wieder in sein Land ziehen.
Was für Prinzipien der Teamarbeit sehen wir dann in diesem Abschnitt, die offensichtlich ins Auge fallen? Einige. Er ist eigentlich der Leiter, aber lässt sich etwas sagen von einem, der mehr oder weniger, würden wir sagen, unter ihm wäre. Gut. Die Last und Verantwortung war zu groß für eine Person und sie wird aufgeteilt, sodass eigentlich viel mehr gemacht werden kann, als wenn sie nur von einer Person gemacht worden wäre. Gut. Ja, es ist interessant, der gute Ratschlag kommt sogar von Ungläubiger oder von nicht-jüdischer Stelle. Gute Ideen können auch mal von anderer Stelle kommen. Was noch?
Wir arbeiten jetzt nach gleichem Maßstab. Weil es heißt, wer das die Deutung, die Satzung und Weisung kundtun soll. Das heißt also, dass die Arbeiter gleichermaßen einbetragen.
Das heißt, er hat für größere Fälle Verantwortung, aber alle tragen mehr oder weniger gleiche Verantwortung. Schön. Die Übersetzung, die gelesen wurde, hat das Wort redlich gehabt. Versteht, was ist der Inhalt von diesem Wort, von diesem Begriff? Was steht dahinter? Das sind neutestamentliche Vergleiche.
Mit Rechtschaffen.
Rechtschaffen. Also das ist sicherlich die Bedeutung, ja? Vertrauenswürdige, charaktervolle Männer, die Integrität des Charakters haben.
Treu.
Reden die Wahrheit, sind unparteiisch. Werden Recht sprechen in unparteiischer Weise. In anderen Worten, der Charakter der Teamleitenden ist entscheidend. Wir leben in Tagen, in denen diese Lehre, diese Wahrheit schwer in Frage gestellt wird von einem amerikanischen Präsidenten, über die ich mich zu Boden schäme, oder über den ich mich zu Boden schäme. Ich möchte mich entschuldigen für das Verhalten unseres Präsidenten und für das, was es an Schaden in aller Welt ausgewirkt hat. Und diese blödsinnige Rede, mein privates Leben könnte ich trennen, mein Charakter könnte ich trennen von meiner Fähigkeit als Politiker zu leiten, stimmt überhaupt nicht mit der Wirklichkeit überein. Aber wir haben in heutiger Zeit, nicht nur in den USA, sondern an vielen Orten, haben wir das Denken, Charakter spiele weniger die Rolle, er spielt die größere Rolle, die Begabung. Er sei begabt, das Land so zu führen, dass die Finanzzahlen in Schwarz kommen und es gut dasteht, also würde man ihm weiterhin das Vertrauen aussprechen. Nur, wir alle hoffentlich denken genau gleich, diese Charakterfrage, an der wir heute hängen bleiben in den USA, gilt für uns alle. Keiner von uns könnte hoffen, in einem Team effektiv mitarbeiten zu können, wenn die Charakterfrage nicht gelöst wäre, indem wir, kann ich das Wort benutzen, redliche Leute sind. Nun, die neutestamentlichen Vergleiche. Ein Aufseher soll aber untadelig sein. 1. Timotheus 3, Vers 1. Wenn einer von euch das Ältestenamt anstrebt, Punkt 1 ist untadelig. Nun, das ist nicht vollkommen, sondern untadelig. Das bedeutet, wenn Dinge vorlagen in der Vergangenheit, die zu bereinigen wären oder waren, man hat sie bereinigt. Man ist damit umgegangen, sodass man zu den betreffenden Menschen ging und die Sache geklärt hat, sodass derjenige sagen konnte, es ist gelöst in der vorehelichen Seelsorge. Das ist eine Frage, die ich stelle. Habt ihr Freude im Lösen zwischenmenschlicher Probleme? Ja. Und werden sie gelöst? Warum stelle ich die Frage? Weil oft mir gesagt wurde in privaten Gesprächen, und bei uns wird nichts gelöst werden können. Wir kommen nicht auf einen Nenner. Und ich denke, hier an diesem Punkt müssen wir sagen, Gott will, dass wir charaktermäßig solche sind, bei denen man sagen kann, wenn wir was kaputt gemacht haben, wir gehen hin und regeln die Sache in Demut und Aufrichtigkeit vor Gott und dem anderen, dass es tatsächlich geklärt ist. Kaum was ist unglaubwürdiger den Jugendlichen, als wenn der Vater in Rechthaberei bleibt und die Kinder wissen, er behauptet Recht zu haben, er behauptet ein Recht zu sein, aber es stimmt nicht. Und wie viel Mal habe ich Kinder gehört, die geklagt haben darüber, wenn er bloß einmal sagen würde, ich habe falsch gehandelt, dann wäre er zehnfach glaubwürdiger, als wenn er so tut, als würde er keine Fehler machen. Also an diesem Punkt treu zuzugeben, wo wir Fehler machen, sodass es sich um redliche Leute handelt, untadelig. Auch die Stelle in Apostelgeschichte 6, als die Diener in Apostelgeschichte 6 gewählt wurden, die Charakterbeschreibung von diesen war auch, dass sie voll des Geistes sein sollten, Gottes Männer sein sollten und daher die Fähigkeit, die Kompetenz hätten, als Team zu arbeiten in der Gemeinde, um eigentlich zur Schlichtung eines Problems in der Gemeinde beizutragen. Die tägliche Versorgung der hellenistischen Witwen. Und so möchte ich sagen, das ist auch ein wesentlicher Punkt in diesem Abschnitt. Was noch? Das ist ein wichtiger Text in Bezug auf Teamarbeit. Was noch? Delegation ist äußerst wichtig. Es wurde schon zum Teil erwähnt. Und auch hier ist klare Struktur und Organisation im Team, Nummer 2, wir haben schon die anderen erwähnt, auch Nummer 4, eine Arbeitsbeschreibung, eine Dienstbeschreibung von denjenigen, die die Aufgabe bekamen, sie wussten ganz genau, was sie zu tun hatten. Die Zielsetzung war klar und warum sie das zu tun hatten. Und ich denke, in der Gemeinde in der Gemeinde sollten wir auch dieses berücksichtigen. In vielen Gemeinden geht es kaum anders zu als zur Zeit von Mose. Wir haben in vielen Gemeinden einen Hauptpastor, der die Seelsorge macht, der die Verkündigung macht, der die Bibelstunden leitet und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Der vielmals total überfordert ist und zu Weihnachten bitte zu allen Weihnachtsfesten aller kleinen Gruppen der Gemeinde bitte erscheint, hat, brauchen wir den Pastor dort. Dass man diese Person fast aufreibt vor Aktivitäten, sodass er kaum die Zeit und Möglichkeit hat, sich dem Wahren, dem Echten zu widmen. Wir werden mehr davon sagen gegen Ende der Woche, aber ich finde es äußerst wichtig hier zu sagen, dass viele Pastoren sich in diesem Text finden. Weit überlastet, viel zu viel kommt an sie heran und sie meistern die Dinge nicht und brauchen dringend andere, die Dinge machen. Und das bedeutet hier, andere zu bestellen, unter ihnen, die fähig sind, Aufgaben zu übernehmen, und in einem gewissen Sinn sicherlich sie auch anzuleiten, dass sie fähig sein werden, das zu tun. Die Anleitung, die Multiplikation in einem Team, die Multiplikation von Leitern. Die meisten von euch haben mich schon sagen hören, die Gesundheit einer Gemeinde ist nicht daran zu messen, wie viele Leute die Plätze erwärmen am Sonntagmorgen, sondern wie viele Leute in Leitungsanleitung stehen. Wie viele Leute angeleitet werden, Leitende zu sein, sodass sie Aufgaben übernehmen können und Multiplikation geschieht. Ich denke, das ist das Prinzip von hier. Das Buch von Nehemia. Ihr kennt ja die Geschichte von Nehemia, hoffentlich. Nehemia bekam von dem Herrn eine Sicht für sein Volk. Und er betete, er kam hin nach Israel und dann hat er eigentlich als gewaltiger Leiter mit einer Vision diese Vision dem Team übertragen, sodass alle diese Vision bejahten und sagten, ich will daran teilnehmen. So dass sie innerhalb von etwas über 50 Tagen die Mauer wieder aufgebaut haben und die Stadt geschützt war vor Angriff. Im Blick auf viele Angriffsversuche bzw. viel Drohung von außen, von Sanballat und Tobias, wir wissen, Nehemia ist ein wunderbares Buch über Teamarbeit. Welche Eigenschaften von Teamarbeit sehen wir in dem Buch von Esther und in dem Buch von Esther, zwischen Esther und Mordechai? Beziehungsfriede, gut. Okay, gegenseitige Unterordnung, sie schlägt vor, das Fasten geht dann zum König, aber sie arbeiten zusammen eigentlich in diesem Fasten.
Sie spielen ihre Gaben aus. Also Esther spielt ihre Gaben zum Beispiel in Beziehung zum König aus. Das ist ja auch
eine Gabe. Mordechai war nicht da, wo Esther war. Esther hatte eine besondere Position und Aufgabe und Gabe und hat es ausgelebt in der Situation. Mordechai wiederum eine ganz andere. Das ist eine der lustigsten Geschichten der Bibel, denke ich. War noch jemand?
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit. Niemand hat es bis jetzt erwähnt, aber Gebet spielt eine wahnsinnig große Rolle in dieser Geschichte. Was sie zum Herrn schrien, um Hilfe. Und Gott gab die Hilfe, sodass sie als Team weitergelebt, weiter erlebt haben, was der Herr wollte in seinem Leben. Schlagen wir Daniel Kapitel 1 auf. Daniel Kapitel 1. Vers 8, Daniel aber nahm sich vor, mit des Königs feiner Speise und mit dem Wein, den er trank, nichts zu verunreinigen. Und er erwarb sich von dem obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und dann Vers 12, wo er sagte, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe, danach besehe man vor dir unser Aussehen und das Aussehen der anderen Jünglinge, welche vor dir der feinen Speise des Königs essen. Nach dem, was du dann sehen wirst, handle weiter mit deinen Knechten. Sie schlossen sich als Team zusammen in diesem Versuch und ließen eigentlich viel darauf ankommen, in dem, was sie taten. Und Gott hat natürlich auch schwer gesegnet. David und Jonathan. Beschreibe die Beziehung zwischen David und Jonathan. Merkmale der Beziehung. Vertrauen, Liebe, Treue, Hingabe, Bereitschaft, einander zu tragen und zu dienen. Bereitschaft, einander nie zu verraten. Auch der Sohn des Königs hat David nicht verraten. Die Dinge, die wir hier sahen, was fehlt von der Dreieinigkeit, fehlten auch von der Beziehung von David und Jonathan. David in 1. Samuel 22 hat das Vertrauen der... Sie waren nicht Helden, sondern sie waren eigentlich, ich sage hier im Englischen, ein Motley Crew. Einfach eine zusammengeschmissene Gruppe, die aus verschiedenen bestand. Sie waren nicht Helden, sie waren einfache Leute. David hat sie zusammengebracht, gewann ihr Vertrauen und sie wurden formiert in eine große kämpfende Einheit. Wir lesen auch Psalm 57, die Worte von dem Leiter von diesem Team. Auch 1. König, 11 bis 13, die Helden von David, Elia und Elisa. Was sehen wir an Eigenschaften von einem Team bei Elia und Elisa? Die Vorbereitung des Nachfolgers. Vorbildfunktion, Anleitung und Vorbereitung. Absolut. Und er war bereit, eigentlich den Dienst zu übernehmen, weil er vorbereitet war. Was noch?
Elia hat in Elisa gesehen, dass Gott an ihm am Wirken war und das akzeptiert.
Ja. Und hat auch kein Konkurrenzdenken, war überhaupt hier drin, sondern die Bereitschaft anzuerkennen, Gott ist hier am Werk, in diesem Mann. Wisst ihr, manche Nachfolger werden die zweifache Begabung haben als du. Und das ist gut so. Und die Arbeit wird sich eventuell vermehren können und sich verdoppeln können, nachdem du die Arbeitsleitung abgibst. Und das ist gut so. Ich habe ein Team, eine Bibelarbeit geleitet in der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Stuttgart. Kam bis zu 15, bis zu 20. Dann zum Schluss meistens bis zu 15. Wo ich aufhörte, plötzlich war die Gruppe bei 40. Ich fand das super. Und wisst ihr, was das Problem war? Hauptsächlich war das Problem des passiven Christentums. Das ist hauptsächlich ein Problem in vielen Gemeinden, dass Leute erwarten, der Leiter macht alles. Wo ich nicht mehr da war, haben sie alle gewusst, jetzt müssen wir in die Leitungsaufgaben. Und die ganze Sache wuchs sprunghaft. Soviel ich weiß, besteht der Kreis noch. Er wurde 1975 gegründet nach einer Evangelisation, die wir in der Gemeinde hatten, wo einer aus der Fachhochschule zu uns kam. Und dann brachte er einige und dann fuhr ich hin und traf mich jede Woche mit ihnen über einige Jahre. Ich bin so glücklich, dass die Arbeit sich verdoppelt hat nach meinem Ausscheiden. Ich finde das gesund. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir merken, oft sind wir ein Hindernis statt eine Hilfe, wenn wir meinen, wir müssten alles tun und regeln. Amos sagte in Amos 3, Vers 3, können zwei zusammengehen, es sei denn, sie vereint sind, indem wie sie darüber denken, in ihrer Einstellung. Und dann gibt es viele Bibelstellen, in der Apostelgeschichte, ich erwähnte vorhin die Auswahl der Helfer in Apostelgeschichte 6. Auch Petrus und Johannes nach Samarien, Kapitel 11. Petrus berichtet über seine Begegnung mit dem Herrn bezüglich der Nichtjuden. Und die Richtung des Teams wird neu definiert, raffiniert oder geklärt. Und dann Kapitel 11, Barnabas holt Saulus und bringt ihn nach Antiochien. Übrigens, wer hat je darüber nachgedacht, wie viel vom Neuen Testament wir haben wegen Barnabas? Wenn es Barnabas nicht gegeben hätte, könnte man eventuell davon ausgehen, wir hätten keine Bücher von Paulus. Und vielleicht noch von Markus. Das ist ein gewaltiger Teil des Neuen Testaments und dabei hat Barnabas kein Wort geschrieben. Und ich denke, er sah seine Gabe, Aufgabe und seine Wichtigkeit darin, auch Menschen zu ermutigen. Nicht jeder muss Bücher schreiben, nicht jeder muss alles tun, sondern Gott gebraucht auch in wunderbarster Weise Leute, die verschiedene Begabungen haben. Schlagen wir Apostelgeschichte 13 auf. Apostelgeschichte 13. Und meine Frage ist, ob es euch nicht furchtbar warm wird. Wird es euch furchtbar warm? Nicht. Okay. Nicht, dass ihr es wegen mir aufgedreht habt. Schön. Es waren aber zu Antiochia in der dortigen Gemeinde etliche Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon genannt Niger, Lucius von Kyrene und Manahen, der mit dem Fürfürsten Herodes erzogen worden war. Und Saulus. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Verse 1 und 2. Was für Prinzipien über Teamarbeit seht ihr in den Versen 1 und 2? Leute mit gleichen Gaben arbeiten zusammen, aber multikulturelles Team mit einer Vielfalt in der kulturellen Zusammensetzung. Der soziale Stand war sehr unterschiedlich. Und da galten sie als leitendes Team von der Gemeinde. Was noch? Was sehen wir dann als Teamprinzipien in den Versen 2 und 3?
Ich glaube, dass der Heilige Geist das Team anspricht und nicht eine Person, den Paulus selbst.
Gut. Der Heilige Geist sprach die Gesamtheit an und sagte, sondert mir Barnabas und Saulus aus. Manchmal wünschte ich zu wissen, wie das war. Habt ihr manchmal Fragen gestellt in Bezug auf diese Anrede des Heiligen Geistes? War das eine akustische Stimme? Wir wünschten zu wissen, nicht wahr? Das wissen wir eben nicht. Aber die Gemeinde war sich im Klaren, Gott meint Barnabas und Saulus und die sollen wir senden. Was noch?
Ja, wahrscheinlich, wenn man das jetzt auf das geistliche Team bezieht, steht ja, dass sie dem Herrn dienten und fasteten. Also ich nehme mal an, dass das Dienen dann hauptsächlich auch Gebet und sowas gewesen ist.
Sie dienten dem Herrn und fasteten, eine totale Hingabe an den Herrn über längere Zeit. Ich denke Anbetung und Fasten. Was ist die Bedeutung von Fasten?
Ausrichtung
auf den Herrn?
Einfach bewusst sich Zeit nehmen, nicht durch andere Dinge wie das Essen und so den Tag zu fahren.
Also sich ganz im Klaren sein und sich ganz bewusst machen, meine Zeit gehört dem Herrn und auch gewöhnliche und sogar lebensnotwendige Dinge für eine kurze Weile ausschalten, um vielleicht was Höheres zu machen für eine kurze Weile. Die Ausrichtung auf den Herrn. Haben wir, ja. Verzicht, ein Zeichen von Hingabe. Jemand sagte einmal, es ist ab und zu gut, einfach dem Leib zu sagen, wer Herrscher ist. Zu sagen, dass ich Selbstkontrolle habe, dass ich nicht alles in mich aufnehmen muss, sondern dass ich Selbstkontrolle üben kann. Und ich denke, was ist der Stellenwert von Fasten heute in der Gemeinde? Das ist ja in der Gemeindezeit, Apostelgeschichte 13. Was ist der Stellenwert von Fasten in der Gemeinde? Ist es befohlen? Nein, es ist nicht befohlen. Wurde praktiziert, aber wurde nicht befohlen. Warum wurde, bitte? Ja. Jesus sagte, als er gefragt wurde, warum fasten deine Jünger nicht, der Bräutigam ist da. Und man kann davon ausgehen, er setzt voraus, nachdem er nicht mehr da ist, würden sie fasten. Die Intensivität des Suchens des Herrn. Noch einmal, der Herr ist im Mittelpunkt dieser Gemeinde. Und ich denke, wenn wir hörig werden, wir haben das Beispiel von Daniel im Alten Testament. Er bekannte seine Schuld und die Schuld seines Volkes und Gott offenbarte sich Daniel 9, und gab ihm eine gewaltige Offenbarung. Wenn wir wollen, dass Gott sich uns offenbart, wie auch hier diese Gemeinde, auch die Gründungsleute der Mission genannt bekam. Es geschah in der Situation, wo die Gemeinde in der Hingabe den Herrn gegenüber gelebt hat. Ich hoffe, es wird heute Morgen allmählich klar, man kann nie über Teamarbeit sprechen, ohne diese Beziehung sehr stark zu haben, ohne dass Christus der Mittelpunkt ist. Nun, was sieht man in Bezug auf Team über die zwei, die erwählt wurden? Würdest du, ja. Von Gott erwählt worden? Jawohl, von der Gemeinde und von Gott erwählt worden und dann ausgesandt, ja? Es gehört Gehorsam dazu. Der Herr sagte, geh, und sie gingen. Ja.
Fünf Leitern da aus der Gemeinde, die einfach dann ja, losgeschickt werden.
Ja.
Die sicherlich auch regenzeitig nicht in den Grund
sein. Ha, da möchte ich gerne in der Gemeinde gewesen sein, oder? Theologische Ausbildung von Paulus und Kompanie, Paulus und Barnabas. Also eine bessere Schulung hätte man nicht bekommen. Ich denke, und sie ließen sie ziehen, lässt uns wissen, die Gemeinde war gehorsam. Die Gemeinde öffnete die Hände und ließ sie ziehen, ließ sie gehen und sagte, ja, ich will. Ich gehe konform mit dem Reden Gottes über diese zwei und wir lassen sie ziehen. Man kann eigentlich, könnte man eigentlich sich vorstellen, dass es ähnlich hier war wie in Apostelgeschichte 20, als Paulus den Ältesten in Ephesus gesagt hat, ich werde euch nicht mehr sehen, und sie ihn zum Schiff begleiteten, und sie beteten miteinander, und dann weinten sie. Ich könnte mir denken, dass es ein Abschied war, in dem man geweint hat, in dem man einfach teilgenommen hat, an dem, was vor ihnen steht. Und was bedeutet, es heißt hier, sie legten ihnen die Hände auf. Was für eine Bedeutung hat das für ein Team? Sie legten ihnen die Hände auf.
Vielleicht Rückendeckung.
Rückendeckung, sehr gut. Und?
Identifikation.
Identifikation mit ihrem Dienst. Wir identifizieren uns mit eurem Dienst und wir stellen uns voll dahinter, sodass ihr nicht alleine auszieht ohne uns. Ihr zieht aus mit uns. Und ich denke, die Verfolgungen, die vorher in der Gemeinde stattgefunden haben, haben ihnen wissen lassen, es könnte sehr, sehr schwer kommen. Und ich denke, wenn Missionare ziehen, ist es äußerst wichtig, dass wir es nicht nur tun mit Handauflegung bei einer feierlichen Aussendung, sondern dass die Gemeinde voll und ganz sich dahinter stellt als Team. Missionare sind nicht Leute, die abgetrennt sind von der Gemeinde, sondern sind mitarbeitende Mitglieder von der Gemeinde, die woanders ihren Dienst tun. Die Gemeinde würde sagen, wir haben Räumlichkeiten und in diesen Räumlichkeiten, da haben wir etliche Klassen. Und wir beten für die 6. Klasse und die 4. Klasse und die 2. Klasse. Wir beten für diese Klassen. Missionare sind solche, die einfach auswärts sind von der Gemeinde, die von der Gemeinde zu tragen sind, die augenblicklich nicht sichtbar sind, aber die wir nicht vergessen. Rückendeckung, Identifikation. Und ich denke, an diesem Punkt ist es äußerst wichtig in einem Team, dass wir merken, Gott will, dass wir uns mit anderen Teammitgliedern identifizieren. Vor allem, denke ich, in der jetzigen Zeit dürfen wir uns der leidenden Gemeinde weltweit annehmen. Und kann nur sagen, betet für solche, die in großer Not sind, die hier nicht sichtbar sind. Solche in Südamerika, solche in dem Osten, solche im fernen Osten, solche, die in den Gussländern sind. Dass Gott Großartiges tut, um seine Gemeinde zu bewahren. Wir sind ja ein weltweites Team. Und müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, die Wichtigkeit unserer Zusammenarbeit. Ich denke, wenn Leute zurückkommen aus der Not und dann erfahren, wie viele Leute sie getragen haben im Gebet, welch eine wahnsinnige Stärkung das ist. Vielleicht habt ihr diese Geschichte gehört. Einer strauchelte im Missionsdienst, kam dann zurück in die Heimatgemeinde und kam rein in eine Bibelstunde, Gebetstunde, abends. Und horchte hinten, man hat ihn nicht beachtet, und horchte hinten über die Gebete. Für ihn wurde nicht gebetet. Und es wurde ihm klar, warum sie strauchelten. Ich bin hier heute, weil viele für uns gebetet haben, in schweren Stunden. Sonst wäre ich nicht hier. Davon bin ich fest überzeugt. Viel von dem Segen des Herrn ist auf die Gebete anderer zurückzuführen, die im Team mit uns gearbeitet haben, in dem Dienst, den wir taten. Missionare übrigens sind nicht besondere Leute. Sie sind handelsübliche Menschen, so wie alle anderen, die aber sehr viel Unterstützung brauchen, wegen oft der Einsamkeit und der Not. Und wenn sie gewusst hätten, in welche Lebensgefahr sie kämen, vor allem in Lystra gesteinigt worden zu sein und aus der Stadt geschleppt worden zu sein und auf den Boden geschmissen worden zu sein als Toter, wenn sie gewusst hätten, welche Probleme auf sie zugekommen wären, denke ich, hätten sie vielleicht noch mehr um Gebet geschrien. Aber der Herr wusste und die Gemeinde identifizierte sich im Gebet mit ihnen. Wir sehen in Römer 16 eine lange Liste von Teammitgliedern, Mitarbeitern im Herrn, Römer 16, 1 bis 24. Und was fällt uns auf in dieser Liste? Ich möchte bitten, dass wir es aufschlagen und ganz kurz mal sagen, was uns auffällt in dieser Liste. Das, was wir heute Morgen früher besprochen haben, ist deutlich in diesem Abschnitt. Ja.
Ja, er lobt die Mitarbeiter. Also er hebt hervor, was sie getan
haben. Absolut. Er hebt hervor mit Lob, was sie getan haben. In Treue, an Opferbereitschaft und an Dienst. Was noch? Was seht ihr in Vers 5? Überseht es nicht. Meinen Geliebten. Er liebte sie. Es waren Leute, für die er ein großes Herz hatte, und er äußerte seine Liebe und gebraucht Worte der Zuwendung, der Annahme, der Liebe. Meine Frage ist, könntest du solche Worte schreiben? Könntest du sagen, ich möchte einfach einen Brief an eine Gemeinde schicken und anerkennend einige Geschwister nennen und meine Liebe zum Ausdruck bringen, allen gegenüber? Offensichtlich wusste Paulus um den Stellenwert der Äußerung der Liebe, so dass er freien Herzens das getan hat. Ohne zu zögern, ohne zurückzuhalten, er äußerte die Liebe. Glaube ohne Werke ist tot. Liebe ohne Äußerung ist falsch. 1. Johannes sagt, wer in seinem Herzen, wer die Mittel hat, jemandem zu helfen und nicht hilft, der liebt nicht in der Tat. Liebe soll nicht in Worten sein, sondern in der Tat. Liebe muss geäußert sein, sonst ist sie nicht Liebe. Ich kann mir vorstellen, ich liebe jemanden. Ich kann mir einbilden, ich liebe jemanden. Aber es sei denn, ich bereit bin, diese Liebe zu äußern, so dass der Empfänger bejahen kann, ich habe ihn oder sie lieb. Da muss ich sagen, da ist sie nicht Liebe. Sie ist sich eingebildete Liebe. Aber nicht wahrhaftige Liebe. Paulus war frei in seiner Äußerung der Liebe diesen Geschwistern in Rom gegenüber. und hat sich überhaupt nichts dabei gedacht, vielen zu sagen, wie sehr er sie liebt und nennt sie Geliebte. Das ist vielleicht für manch einen von uns viel zu emotional. Vielleicht. Aber wisst ihr, ich denke, auch hier spricht unsere Kultur eine Rolle. Und ich möchte uns ermutigen, den Herrn zu bitten, Herr, öffne du mich, dass ich mich so äußern kann, wie dieser großartige Teamleiter Paulus das getan hat, dass ich in Liebe, in geoffenbarter Liebe den Geschwistern gegenüber auftreten kann. Dass sie wissen, dass ich sie liebe. Ein Teamleiter muss unbedingt Liebe vom Herrn erbitten für die Teammitglieder. Sonst ist meines Erachtens alles hohl. Es ist nicht Liebe, wenn es nur Gedanken sind, der Liebe. Es muss geäußert werden. Ich denke, um den Schutz zu machen von diesem Tag, ist es äußerst wichtig, wir gehen noch einmal still vor den Herrn in Gruppen von zwei oder vielleicht drei, je nachdem, wie es in der Halle ist, und beten. Und bitten den Herrn, dass er das verinnerlicht, was wir gehört haben aus dem Wort, dass wir das zu Herzen nehmen und nicht vergessen, sondern in die Tat umsetzen wollen, in die Gebetsgebet für eine Gebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebetsgebet